Ich möchte zu Beginn mit euch zunächst in einen Bibeltext einsteigen, und zwar in Jeremia 29. Jeremia 29, die Verse 1 bis 14. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten, der weggeführt sandte, sowie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonja mit der Königin, mit dem Kämmerern und den Fürsten von Juda und Jerusalem, auch mit den Schmieden und Schlossern Jerusalem verlassen hatten. Durch die Hand Eliasas, des Sohnes Schafans, und Germajas, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, gesandt hatte, ließ Jeremia sagen: So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Ein etwas längerer Bibelabschnitt, aber ich fand es wichtig, den gemeinsam mit euch zu lesen. Die Jugendlichen, der wird ja bekannt vorkommen. Wir haben erst vor 2 Wochen an dem Jugendwochenende, das hier in Pforzheim stattfand, vor allen Dingen die Verse 11 bis 14 betrachtet. Und ich möchte mich heute Abend diesem Bibeltext noch einmal von einer anderen Weise nähern. Und die Überschrift, die ich darüber setzen möchte, ist: Wo ist mein Zuhause? Wo ist mein Zuhause? Zunächst mal aus dem Kontext heraus, was ist hier passiert? Wir lesen davon, dass gegen Jerusalem Krieg geführt worden ist. Israel hat den Krieg verloren und sie sind in Gefangenschaft geführt worden. Und da lesen wir von dem König, von dem Kämmerer, von den Fürsten, von den Schlossern und Schmieden. Und wenn wir das in unsere heutige Sprachgebrauch mal anwenden würden, dann wäre es so, als würde man den Präsidenten unseres Landes in Geiselhaft nehmen, den Finanzminister, alle hohen Beamten, aber auch die Wirtschaftsbosse. Ja, all diejenigen, die in der Kriegsindustrie zuständig sind, die Schmiede und Schlosser, sodass keine neuen Waffen hergestellt werden können. Und das hat man damals so gemacht, dass man so die komplette Führungselite, die komplette Führungsebene eines Landes wegnimmt, sie in Geiselhaft nimmt, sodass dieses Land keine neue Revolution starten konnte. Die einfachen Leute hat man zurückgelassen, sodass das Land, die Wirtschaft nicht gelähmt wurde und trotzdem so diesen Profit aus diesem Land ziehen konnte. Und genau das finden wir hier. Die Führungsebene wurde nach Babel weggeführt, dass man sie kontrollieren kann. Die einfachen Leute sind in Israel zurückgelassen worden. Und hier wird eine Nachricht von Jeremia, der in Israel immer noch ist, sendet eine Nachricht an die Weggeführten in Babel. Und ich versuche mich in diese Situation hineinzuversetzen. Die Juden sind also in einem fremden Land. Sie sprechen eine fremde Sprache, sie haben fremde Gebräuche und sie selbst werden nicht so wahrgenommen als Einheimische, logischerweise. Sie werden als Menschen zweiter Klasse eher wahrgenommen. Und nun kann ich mir vorstellen, dass sie in diesem Land sind, keine Perspektive haben, auch keine Hoffnung haben in dem Sinne und sich irgendwie so fragen, soll das jetzt unser Zuhause sein? Wie lange werden wir jetzt hier sein? Sollen wir sesshaft werden? Und die Hoffnung ist, steht in Frage. Später wandern die Israeliten wieder zurück nach Jerusalem, nach 70 Jahren unter Esra und Nehemia. Und sie sehnen sich so sehr, wieder nach Hause zu kommen. Jerusalem, der Tempel, wo sie anbeten. Aber sie kommen nach Hause und stellen fest, es ist alles zerstört. Es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Es ist nicht mehr das Zuhause, was sie gekannt hatten. Sie kommen zwar nach Hause, aber es ist nicht wirklich zu Hause. Und wisst ihr, diese Situation hat mich sehr so an uns Russlandsdeutschen erinnert. Ich bin jetzt hier in Deutschland geboren, habe aber russlandsdeutsche Wurzeln und deswegen schließe ich mich da heute Abend jetzt mal mit ein. Aber wie war das mit den Russlandsdeutschen? Mein Opa hat das immer wieder erzählt, ja, sie waren Deutsche, sie sind deportiert worden. Tiefer in Russland rein, weg von der Front, dass sie keine Revolte starten konnten. Und sie sind Deutsche, sie haben eine andere Kultur, sie sprechen eine andere Sprache, sie benehmen sich anders und man hat sie oft als Menschen zweiter Klasse behandelt. Ja, wenn es hieß, das sind Deutsche, dann hat man gesagt, das sind die Faschisten. Ja. Und sie fragen sich natürlich, ist das wirklich unsere Heimat? Eher nicht. Die Wurzeln liegen woanders. Und sie, als sie die Chance hatten, wieder in das Land ihrer Väter zurückzukehren, haben sie ergriffen und haben sich darauf gefreut und gesagt, da werden wir eine Zukunft haben. Und dann kamen sie nach Deutschland, eine bessere Heimat. Und man stellt fest, es ist nicht alles so, wie man es sich vorgestellt hatte. Man spricht zwar Deutsch, aber man fällt trotzdem auf. Man spricht irgendwie ein anderes Deutsch. Man hat andere Kulturen, eine andere Kultur angenommen. Man hat andere Gewohnheiten gehabt, wie die einheimischen Deutschen hier. Und auch hier wird man trotzdem als Menschen zweiter Klasse behandelt. Jetzt heißt es, ihr seid die Russen, die Kommunisten. Sie kommen zwar in das Land ihrer Väter zurück, ihr Zuhause, aber es ist nicht wirklich ihr Zuhause. Und ich verstehe, dass manche davon träumten, wieder zurück nach Russland zu gehen. Und man fragt sich natürlich, ist das wirklich unser Zuhause? Fühlen wir uns wirklich hier zu Hause? Können wir hier auf eine Zukunft hoffen? Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen und uns Christen allgemein ins Visier nehmen. Als Christen fühlt es sich so an, als ob wir nirgendwo zu Hause sind, nicht wahr? Wir leben in einer Welt, die völlig gegensätzlich zu dem ausgerichtet ist, was die Bibel versucht uns zu vermitteln. Wir reden anders, wir haben andere Gebräuche, wir ziehen uns anders an, unsere Sprache ist anders und wir werden oft als Christen, als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Irgendwie anders. Wir gehören nicht hierher. Und es scheint so, als ob wir in dieser Welt keine wirkliche Heimat finden, keine Zukunft, keine Hoffnung haben in dem Sinne. Denn egal, wo wir hinziehen, es ist nicht wirklich Heimat, nicht wahr? Denn unsere Heimat, unsere Hoffnung, das ist Gott, unsere Heimat, das ist der Himmel. Diese Ausrichtung haben wir als Christen. Die Bibel beschreibt uns nicht umsonst als Fremdlinge, als Ausländer auf dieser Erde, nicht nur in einem Land. Denn eigentlich sind wir weder Deutsche noch Russen noch Amerikaner, wir sind Himmelsbürger. Das ist unsere Nationalität, wenn man so will. Und wir warten darauf, nach Hause zu gehen irgendwann. Und die Frage ist jetzt, die ich mir gestellt habe, wie sollen wir uns jetzt hier verhalten als Fremdlinge, als Ausländer, auf dieser Erde. Nun, den Juden wird hier gesagt, in diesem fremden Land, denn die Juden waren keine Gefangenen im klassischen Sinne. Sie hatten gewisse Freiheiten gehabt. Ja? Und Jeremia lässt ihnen zukommen, wir lesen das in Vers 5, baut Häuser und wohnt darin. Also sie hatten das Recht, sich Häuser zu bauen. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen, zeugt Söhne, Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und so weiter, dass eure Zahl nicht abnimmt. In anderen Worten sagt Jeremia ihnen, hofft nicht darauf, dass ihr ganz schnell wieder nach Hause kommt. Denn wir wissen, es sind 70 Jahre, die sie in Gefangenschaft verbringen. Das ist ein ganzes Menschenleben. Und das betrifft uns als Christen genauso. So, wir als Russlandsdeutsche waren sie auch keine Gefangenen im klassischen Sinne. Ihre Rechte wurden eingeschränkt. Man hat ihnen gesagt, ihr sollt dahin ziehen und dahin ziehen. Das ist der Ort, an dem ihr wohnen dürft. Aber sie durften sich Häuser bauen, sie durften sich Gärten anlegen und sie gründeten Familie und ihre Kinder gründeten ebenfalls Familien. Und ich denke mir so, als Christen sind wir auch nicht Gefangene im klassischen Sinne. Wir leben in dieser Welt, diese Umgebung, die uns einschränkt in gewisser Weise. Aber auch uns sagt der Herr heute, dass wir jetzt nichts tun sollen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir einfach obdachlos bleiben sollen und darauf warten, dass uns der Herr abholt. Wir investieren in gewisser Weise in dieser Welt. Aber ich habe mich dadurch so angesprochen gefühlt als Christ und habe mir die Frage gestellt, gründen wir Familien, in denen der Herr der Mittelpunkt ist? Erziehen wir unsere Kinder so, dass sie ebenfalls unserem Glauben nacheifern? Und ich sehe das an den Generationen von Russland bis hierher. Mein Opa diente Gott, mein Uropa sogar, meine Eltern. Jetzt stehe ich in der Generation und wir geben diesen Glauben, wir leben ihn vor an unsere Kinder. Pflanzen wir Gärten an? Ja, wir pflanzen uns Gärten an, wir sehen Frucht. Aber ich frage mich, pflanzen wir auch geistliche Gärten an? Streuen wir die gute Saat des Evangeliums auch jetzt aus, sodass sie Frucht bringen kann? Sodass die Zahl der Christen auch in unserer Generation nicht abnimmt. Nun, warum sollten wir in diese Welt investieren? Ich sagte es schon, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das hier ist nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist der Himmel. Und dennoch sorgen wir dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ja? Wir haben unser ganzes Leben vor uns. So, und deswegen sind wir in gewisser Weise schon gezwungen, gewisse Investitionen in diese Welt zu tätigen und in Dinge zu investieren. Aber ich habe mir so vorgestellt, wenn ich in Urlaub gehe, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann lebe ich aus dem Koffer. Ich komme mit wenig Habseligkeiten zurecht und mir kommt das überhaupt nicht in den Sinn, große Anschaffungen zu machen in dieser kurzen Zeit, wo ich zu Gast irgendwo bin. Denn viele Anschaffungen, die ich tätige, werde ich sowieso nicht schaffen, dann zum Schluss mitzunehmen. Es ist sinnlos, Zeit und Geld in eine Sache zu investieren, die nur vorübergehend ist, nicht wahr? Und wir sind als Christen in der gleichen Situation. Wir leben hier nur vorübergehend, aber oft investieren wir dennoch viel Zeit und Geld in Dinge, die wir nicht mitnehmen können. Investieren wir in diese Welt, aber lasst uns nicht vergessen, wo unser Zuhause ist. Denn wenn es uns hier auf dieser Erde gefällt, wenn wir uns hier so richtig gut zurechtgefunden haben, wenn wir Investitionen getätigt haben, die sich nach Jahren bezahlt machen und wir uns sozusagen zur Ruhe setzen wollen und hier eigentlich nicht mehr weg wollen, weil es uns gut geht, dann stimmt mit uns Christen irgendetwas nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es den Juden vielleicht auch so ging. Die einen sind gefangen, weggeführt worden. Die nächste Generation kommt, die Heimat überhaupt nicht kennt. Sie wachsen in einer neuen Kultur auf. Sie sprechen die Sprache schon ohne Dialekt oder ohne Akzent. Und sie fühlen sich irgendwie zu Hause. Und sie vergessen ihr wahres Zuhause, Jerusalem, von wo sie eigentlich herkommen. Sie suchen es nicht mehr. Sie fühlen sich da irgendwie wohl. Und wir Christen, wir stehen ebenfalls in dieser Gefahr, dass wir in dieser Zeit, in diesem Weltlauf uns so anpassen, dass wir uns hier zu Hause fühlen und eigentlich gar nicht mehr weg wollen. Dass wir das wahre, das himmlische Zuhause einfach gar nicht mehr suchen. Aber warum sind die Juden damals weggeführt worden? Und wir lesen das aus dem Zusammenhang in anderen Schriftstellen. 480 Jahre lang hielten die Juden nicht den Sabbat. Sie interessierten sich nicht dafür, sie investierten in ihr eigenes Vermögen. Sie arbeiteten hart, um Geld anzuhäufen. 480 Jahre lang hielten sie nicht den Sabbat, indem sie Gott suchen sollten, indem sie Gott die Ehre geben sollten. Und für jeden einzelnen Sabbat, wenn man das zusammenrechnet, für 480 Jahre, kommen wir auf genau 70 Jahre. Und das war die Strafe. Sie wurden genau 70 Jahre in Gefangenschaft geführt, damit Gott ihnen zeigt, wofür es sich lohnt, eigentlich Zeit zu nehmen. Es hat ihnen nichts gebracht, sich auf ihre eigenen Sachen zu investieren. Vielleicht geht es uns auch manchmal so, fern von Gott, weil wir andere Dinge gesucht haben, in andere Dinge investiert haben, mehr zur Arbeit gegangen sind, um uns Dinge leisten zu können, vielleicht auch mehr Unterhaltung, vielleicht mehr Spaß, was auch immer es ist, es war jedenfalls nicht Gott, den wir gesucht haben. Vielleicht geht es uns auch im Alltag so, dass der Alltag uns so gefangen nimmt, dass wir nicht genug oder nicht ausreichend Zeit für Gott nehmen können. Wir entfernen uns immer weiter von Gott. Irgendwann befinden wir uns Gefangenschaft in Babylon. Die Sünde kommt irgendwann rein, es öffnet sich ein Spalt, es wird immer mehr und mehr, wir nehmen uns immer weniger Zeit für Gott und das andere nimmt irgendwann immer mehr zu. Und es kann sein, dass wir uns als Christen irgendwie heimatlos fühlen, hoffnungslos, weil wir diese Dinge vernachlässigt haben, weil wir uns nicht genug Zeit für Gott nehmen im Alltag. Und wir fragen uns, gibt es jetzt eine Zukunft für uns? Wenn wir das feststellen, wenn wir das realisieren, wo wir jetzt gelandet sind, gibt es eine Hoffnung für uns? Gibt es ein Zuhause für mich? Kann ich wieder zurück nach Hause kommen? Und in Vers 11 finde ich so ermutigende Verse. Da heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und dieses sich von Gott zu entfernen und wieder zu ihm zurückzukehren, das erleben wir auch heute im Alltag. Nicht wahr? Wir merken das, wir haben uns von Gott entfernt und dann suchen wir Gott wieder. Wir wollen wieder zu ihm zurückkommen. Und ich glaube, dass Gott weiß, dass jeder von uns, sieht er uns, in was für herausfordernden Zeiten wir uns befinden als Christen. Und vielleicht auch in was für hoffnungslosen Situationen wir uns manchmal befinden. Aber hier steht, dass Gott Gedanken des Friedens für uns hat, dass Gott einen Plan für uns hat. Er hat kein Interesse daran, dass wir aufgrund unserer Sünden zugrunde gehen. Dass aufgrund der Sünden, die Israel getan hat, dass sie daran zugrunde gehen. Er hat einen Plan für sie gehabt. Er wollte sie wieder zurück nach Hause holen. Und ich glaube, dieser Plan gilt auch für uns heute noch. Dass wenn wir uns von Gott entfernt haben, wir uns in einer Zustand der Gefangennahme befinden, gefangen durch die Sünde, hat Gott trotzdem Hoffnung für uns. Er will uns Frieden geben. Er will uns eine Zukunft geben. Er will uns Hoffnung geben. Und diese Hoffnungslosigkeit oder diese Heimatlosigkeit, die sich bei uns breit macht, wenn wir Gott vernachlässigt haben im Alltag, das zeigt uns in den nächsten Versen, wie die Lösung aussieht. Und da heißt es in Vers 12, und ihr werdet mich anrufen, wenn ihr euch heimatlos fühlt, wenn ihr euch verlassen, wenn ihr euch gefangen fühlt. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Insgesamt dreimal erwähnt er hier in diesem Zusammenhang oder verspricht Gott, dass wenn wir ihn suchen, er sich auch finden lassen wird. Suchen und finden, nach mir verlangen, finden lassen. Denn egal, wo es uns in dieser Welt hinverschlagt, egal, wie weit wir uns von Gott entfernt haben, Gott möchte uns wieder nach Hause holen. Egal, wie fremd und hoffnungslos wir uns in dieser Welt fühlen, Gott hat immer einen Ausweg für uns. Sucht Gott von ganzem Herzen. Wenn wir das tun werden, dann wird sich Gott finden lassen. Versprochen. Das sagt er hier in seinem Wort, das ist ein Versprechen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe oder für euch habe. Ich will euch Frieden geben für eure Seelen. Ich will euch eine Zukunft geben und eine Hoffnung in genau der Welt, in genau den Umständen, in der wir uns gerade befinden. Das sagt Gott. Und wisst ihr, ich habe mich jetzt schon seit einigen Wochen mit diesem Abschnitt beschäftigt. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder Erlebnisse ganz praktischer Art mitbekommen, wo sich dieses Wort bestätigt hat. Und ich möchte euch drei Beispiele nennen, dass dieses Wort hundertprozentig wahr ist. Wir haben vor einigen Wochen das Zeugnis von Viktor Rösch und seiner Familie gehört, von der komplizierten Schwangerschaft. Es hat mich total angesprochen, weil ich gerade mit diesem Vers beschäftigt war. Und es gab so viele Details in diesem Verlauf, aber als er in dieses Krankenhaus kam und dieses Schild sah, ich bin ein Gott, der da hilft. Ja, und wie oft haben sie Gott angerufen? Und was hat Gott gemacht? Er hat geholfen, er hat sich finden lassen, oder? Ganz praktisch konnten wir das verstehen. Vor einiger Zeit treffen wir uns sonntags vor dem Gottesdienst zum Beten. Und ein Bruder kommt und sagt, Brüder, es geht mir heute nicht so gut, körperlich, irgendwie angefochten, irgendwie geschwächt. Dann lässt sich die Datei mit den Unterlagen nicht öffnen. Es lässt sich auch nicht ausdrücken. Und wir verstehen als Brüder, was für einer schwierigen Situation er sich gerade befindet. Menschlich gesehen schwach. Hilfsmittel versagen. Wisst ihr, und wir gehen auf die Knie. Wir suchen Gott. Und ich kann euch sagen, Gott hat sich finden lassen. Für mich war es eine sehr gesegnete Botschaft gewesen, von der ich viel mitnehmen konnte. Und wieder durfte ich mich an dieses Wort erinnern. Wenn ihr mich suchen werdet, werde ich mich finden lassen. Drittes Beispiel. Ich habe seit einiger Zeit Kontakt zu Brüdern, die in der Gefängnismission tätig sind. Und die schreiben immer wieder in dem Chatverlauf rein, was sich so tut, wie sich das entwickelt, sodass die nächste Gruppe immer wieder so ein bisschen Bescheid weiß, wie sich das gerade alles entwickelt. Und ich lese euch zwei Nachrichten aus diesem Chatverlauf einfach mal vor. Da schreibt er, im E3, das ist der Zellenblock, im E3 waren vier Jungs da. Das sind Leute, die kommen rein und sagen, Jungs, wir wollen über Gott, wir wollen über Jesus sprechen, wir wollen die Bibel zusammenlesen. Und die Jungs, die können das wählen, ob sie reinkommen und in den Gesprächen dabei sein wollen oder nicht. Ist also absolut freiwillig. Im E3 waren vier Jungs da. Kenon, Milosch, Jakob und Daniel. Sie haben heute sehr viele Fragen gestellt. Wir haben viel über die wahre Anbeter im Geist und Wahrheit aus Johannes 4 geredet. Eine Ermutigung? Kenan hat später vorgeschlagen, Jakobus 5 zu lesen. Und er und Daniel wurden von der Stelle über das Ja, Ja und Nein, Nein sehr getroffen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so vom Wort Gottes getroffen wird. Nur durch das Lesen. Sie blieben dann zu zweit noch lange da und haben noch mehr Fragen gestellt. Daniel interessiert sich sehr für den Glauben, muss aber nächste Woche leider in den F-Bau. Betet gerne für die Jungs. Es sind Gefangene. Die Sünde hat sie so weit getrieben, dass sie vom Staat verurteilt werden, dass sie weggesperrt werden. Ähnlich wie die Juden in Israel. Sie haben Dinge verbrochen, sie haben gesündigt. Aber diese Jungs, die suchen Gott von ganzem Herzen. Und es ist für mich eine Bestätigung, dass sich Gott finden lässt, dass er zu ihnen spricht, einfach nur durch das Lesen des Wortes. Eine Woche später schreibt er eine neue Nachricht. Gestern war ich im E3. Es waren wieder vier Jungs da. Ein neuer, Marcel, ein Freund von Milosch, der auch sehr offen ist. Milosch redet auch im Knast viel über den Glauben und motiviert andere zu kommen. Das ist echt schön. Die Jungs haben die ganze Zeit Fragen gestellt. Und man hat gemerkt, dass sie auch richtig persönlich interessiert sind. Wenn ihr mich suchen werdet vom ganzen Herzen, werde ich mich finden lassen. Egal, wie weit ihr euch von Gott entfernt habt. Gott lässt sich finden. Gott möchte euch wieder zurück nach Hause holen. Gott möchte uns gerne wieder nach Hause holen. Aber wisst ihr, dieses Suchen nach Gott betrifft nicht nur uns Menschen. Denn Gott ist ebenfalls auf der Suche. Er ist auf der Suche nach dir und mir. Genau wie Adam, als er sich von ihm entfernt hatte durch die Sünde, kam Gott in den Garten und hat gefragt, Adam, wo bist du? Du bist mir wichtig, aber du bist nicht mehr zu Hause. Du bist weg von zu Hause. Wisst ihr, mir kam so dieses Beispiel, wenn wir mit Kindern Verstecken spielen, wenn sie noch zu klein sind, dann wollen wir sie nicht demotivieren. Wir verstecken uns so, dass sie uns relativ leicht finden können. Sie suchen uns und wir lassen uns von ihnen finden, nicht wahr? Wir machen es ihnen nicht zu schwer. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir heimatlos geworden sind oder heimatlos uns hier auf dieser Erde fühlen, dann lasst uns Gott suchen. Gott macht es uns nicht zu schwer, ihn zu finden. Gott liebt uns. Gott hat ein Herz für uns. Er will uns nicht frustriert suchen lassen und wir geben irgendwann auf. Gott verspricht in seinem Wort, wenn du mich suchen wirst, dann lasse ich mich von dir finden. Er sagt, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Nun, die Frage, die bleibt zum Abschluss. Suchen wir unser wahres Zuhause oder wollen wir mehr von dieser irdischen Welt haben? Wollen wir hier mehr investieren? Wie wichtig ist uns unser Zuhause? Das himmlische Zuhause? Wie wichtig ist unser irdisches Zuhause? Denn wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, wird er sich finden lassen und uns geistlich gesehen wieder an dem Ort zurückführen, an dem wir wirklich zu Hause sind, in seiner Gegenwart. Lasst uns Gott suchen und er wird sich finden lassen. Versprochen. Amen.